was wir mit der KI jetzt sehen, vor allem mit diesen Sprachmodellen, ist, sie sind nicht beschränkt auf eine spezifische Denkleistung, sondern sie bilden eine ganze Facette von Denkleistungen ab. Also ich halte das tatsächlich für in seiner Tragweite und in den Auswirkungen kann man das gar nicht überschätzen, meiner Ansicht nach.
Denken, das war mal eine ganz einsame, manchmal auch so ein bisschen anstrengende und nicht auch immer beliebte Tätigkeit, aber es war zumindest eine sehr menschliche Tätigkeit. Heute denken viele von uns nicht mehr so wirklich allein, also viele von uns prompten erst einmal, bevor wir so richtig selbst die Birne anschmeißen möchten. Dann flammt das Gehirn vielleicht mal ganz kurz auf, aber den Rest geben wir dann eben auch an ChatGPT und Co. weiter und gucken dann einfach mal, was die so daraus machen. Das heißt, wir denken zwar schon noch, aber eben ausgelagert an Maschinen. All diese Tools wie ChatGPT, Gemini, Claude, die ziehen immer mehr Menschen heran, wenn sie Ideen brauchen, wenn sie Konzepte entwerfen möchten oder auch wenn sie richtig Entscheidungen vorbereiten möchten. Ich bin Fanny Rosenberg von DUB Unternehmer und in dieser Folge gehen wir der wirklich spannenden Frage nach, was der Einsatz von KI-Tools eigentlich mit unserem Denken macht und vor allem, wo das Ganze noch hinführt. Wenn ihr möchtet und nicht nur zuhören möchtet, sondern eben auch mal zugucken, dann könnt ihr das ab heute machen. Wir sind heute zum ersten Mal mit unserem neuen und wirklich auch schniegen Podcast-Studio zu sehen. Also schaut mal gerne rein, entweder auf Spotify oder auf YouTube. Genau, und zum Thema, da denke ich wirklich häufig an die Generation meiner Eltern. Die mussten so anders vorgehen. Also wenn die sich Wissen aneignen wollten, dann mussten sie das tatsächlich in Büchern nachschlagen. Also Wissen war ja ganz anders oder musste auch ganz anders abgespeichert werden als bei uns, wo ja eigentlich jede Information einfach nur früher mal ein Googlen entfernt war oder jetzt eben ein Prompt entfernt war. Das heißt, es ist ganz normal geworden, dass wir heute gemeinsam mit Maschinen denken. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, das ist ein super Fortschritt. Denn das Hirnschmalz, das verbliebene Hirnschmalz, das können wir mit anderen Aufgaben verwenden. Wir gewinnen Zeit und können die vielleicht irgendwo anders gewinnbringend einsetzen. Und auf der anderen Seite frage ich mich aber tatsächlich auch viel, was geht dabei verloren? Also unsere Urteilskraft, unsere Kreativität, auch der persönliche Stil, das Ausdrucksvermögen, das und vor allem das eigene kritische Denken. Und dann wiederum wandern die Gedanken zur Generation meiner Tochter, die ist jetzt gerade 3 Jahre alt geworden. Und da frage ich mich manchmal, wenn wir jetzt schon so einen besorgniserregenden Spagat machen zwischen Fortschritt und Faulheit, wie wird das dann erst später sein, wenn wir da irgendwie in 10, 20 oder 30 Jahren noch viel mehr mit KI an unserer Seite leben? Und wie wird es dann um unseren eigenen Verstand stehen? Wenn über die Zukunft der Menschheit mit KI an unserer Seite gesprochen wird, dann fällt in der Tech-Welt ganz häufig der Begriff Singularität. Also Singularität beschreibt einen Punkt in der technologischen Entwicklung, an dem Menschen intelligenter geworden sind als Mensch, in dem Maschinen intelligenter geworden sind als Menschen. Und für Sam Altman, das ist der Chef von OpenAI, und OpenAI, das ist der Anbieter von ChatGPT, laut Sam Altman sind wir jetzt schon in einer sanften Singularität, also in einem schleichenden Übergang in eine neue Form des Zusammenlebens mit Maschinen. Also, und das ist nicht so ein bisschen wie bei diesen Science-Fiction-Filmen, wo irgendwie so eine Super-KI auf einmal die Welt übernimmt. Laut Altman erleben wir jetzt einfach gerade einen Prozess, in dem Mensch und Maschine immer enger zusammenwachsen. Auch jetzt sind ja schon Sprachmodelle wie ChatGPT oder persönliche Assistenten Bestandteil unseres Alltags. Und je mehr wir uns daran gewöhnen, desto mehr verlagern wir bestimmte Aufgaben auch immer mehr an diese Systeme. Das Tückische an der Singularität ist, die fühlt sich ja gar nicht bedrohlich an, diese sanfte, sondern im Gegenteil, sie wirkt ganz effizient, hilfreich, bequem, ne? Also die Tools übernehmen ganz viele Aufgaben für uns und wir sagen einfach Danke, lassen die übernehmen. Das heißt, diese Singularität tut überhaupt nicht weh, aber wir bemerken auch gar nicht, wie wir vielleicht ein Stück unserer kognitiven Autonomie abgeben. Was passiert also mit unserem Denken? Ich spreche darüber heute mit einem Gast, der die Schnittstelle zwischen Hirn und KI erforscht, Dr. Patrick Kraus. Er ist Physiker, Neurowissenschaftler und Kognitionswissenschaftler an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und er beschäftigt sich mit der Frage, wie künstliche Intelligenz unsere Sprache, unser Lernen und unser Denken verändert. Hallo und ganz herzlich willkommen im Gespräch, Dr. Patrick Kraus. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Patrick, so, jetzt habe ich ganz schön lange auch geredet, um in dieses Thema einzuführen. Du beschäftigst dich ja mit den neuronalen Grundlagen unseres Denkens. Wenn du jetzt unser Gehirn mit den gerade so wahnsinnig gehypten KI-Systemen vergleichst, was fasziniert dich da am allermeisten?
Ja, das Faszinierendste am menschlichen Gehirn ist tatsächlich seine unglaubliche Effizienz. Also ich kann es mit ein paar Zahlen untermauern. Also wenn man sich klar macht, dass der Energieverbrauch eines erwachsenen Gehirns bei etwa 20 Watt liegt, ja, das ist so viel wie eine schwache Glühbirne. Und man vergleicht das mit den gigantischen Energieverbräuchen moderner Serverfarmen, die notwendig sind, um KI zu trainieren und KI am Laufen zu halten. Es werden jetzt extra in den USA neue Kraftwerke gebaut, um die KI-Serverfarmen aufrechtzuerhalten. Und dann ist diese Energieeffizienz des menschlichen Gehirns schon sehr faszinierend. Und die zweite faszinierende Eigenschaft ist, wo wir auch noch überhaupt keine Idee haben, wie wir das in KI umsetzen, ist die Effizienz im Sinne von des schnellen Lernens. ChatGPT hat jetzt Sprache gelernt, indem es im Wesentlichen jeden Text gelesen hat, mehrfach, der jemals geschrieben wurde. Wenn man das vergleicht mit der Sprachentwicklung bei Menschen, also wenn ein Kind sprechen lernt, würde ein Mensch auf die Art sprechen lernen wie ChatGPT, dann müssten wir ungefähr 1 Million Jahre alt werden und könnten immer noch nicht so gut sprechen wie ChatGPT jetzt. Das heißt, das menschliche Gehirn ist auch extrem gut darin, mit sehr wenig Input oder mit sehr wenigen Beispielen Unglaubliches zu leisten. Das beschränkt sich nicht auf den Spracherwerb, sondern das verallgemeinert eigentlich auf alle anderen kognitiven Domänen. Ja? Also, Sie können in einem 2-jährigen Kind einmal eine Banane zeigen und sagen, das ist eine Banane, und dann wird es im Wesentlichen als nächstes jede andere Banane als Banane erkennen. Einer Bildverarbeitungs- oder Bilderkennungs-KI müssen Sie tausende Beispielbilder von Bananen zeigen, damit es dann irgendwann verallgemeinert und gelernt hat, worauf es ankommt und beim nächsten Mal auch eine unbekannte Banane erkennt. Also das sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Gehirn und der KI, die auch bis auf Weiteres, wo überhaupt nicht klar ist, wie wir das in KI umsetzen können. Und deswegen ist eben so wichtig die neurowissenschaftliche Grundlagenforschung, weil wir da dann doch immer wieder algorithmische Inspiration und auch Einsichten in die Kognition bekommen, die wir dann übertragen können auf die KI, um die effizienter zu machen.
Ich hatte ja in der Einleitung von dieser sanften Singularität gesprochen. Ne? Was würdest du dazu sagen? Erleben wir wirklich gerade so einen Wandel darin, wie Menschen überhaupt denken? Oder es gab ja auch schon vor KI immer wieder irgendwelchen technischen Fortschritt, der auch unser Denken vielleicht beeinflusst hat? Oder meinst du, es ist vielleicht eigentlich eher so ein weiteres Kapitel in einer langen Geschichte des Technikwandels, den es schon gegeben hat?
Also meiner Ansicht nach ist der Begriff der sanften KI tatsächlich sehr treffend, der sanften Singularität. Mhm. Denn was haben wir uns bisher unter der Singularität vorgestellt? Irgendwie so einen ominösen Moment X, so eine Sekunde, ab der dann die Entwicklung so rasant vonstatten geht, dass wir alle nicht mehr sozusagen mitkommen und abgehängt werden und die KI entwickelt sich selbst weiter und das Ganze natürlich verbunden mit so Terminator Szenarien und irgendwelchen dystopischen Ideen. KI übernimmt die Weltherrschaft und so weiter. Und ich glaube, was wir im Moment erleben, ist tatsächlich so eine Art sanfte Singularität. Das ist ein sehr treffender Begriff, denn ich glaube, es wird vieles grundlegend verändern, aber es geschieht schleichend und im Moment eher noch langsam und unauffällig. Aber ich glaube, die Veränderungen werden tatsächlich dann rückblickend wird die Einführung von ChatGPT vergleichbar sein mit mit der Einführung des Webstuhls beispielsweise oder des Automobils oder des ersten Personal Computers. Und es ist auch grundlegend anders zu anderen Erfindungen wie beispielsweise dem Taschenrechner oder des Internets. Der Taschenrechner hat eine spezifische Denkleistung ersetzt, nämlich das Kopfrechnen. Aber Mathematik ist nach wie vor wichtig geblieben und ein Verständnis für Mathematik. Das Internet hat dann Wissen delokalisiert. Jetzt war plötzlich Wissen überall verfügbar und wir mussten nicht mehr extra in Bibliotheken gehen. Aber das hat auch sozusagen, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir aufgehört haben zu denken. Also wir konnten dann viel mehr Informationen eben schneller bekommen und es hat eher so die Recherche und das Suchen von Informationen erleichtert. Was wir mit der KI jetzt sehen, vor allem mit diesen Sprachmodellen, ist, sie sind nicht beschränkt auf eine spezifische Denkleistung, sondern sie bilden eine ganze Facette von Denkleistungen ab, ja, von Produktion und Verständnis natürlicher Sprache, über Produktion und Erkennung von Bildern, über auch letztlich Entscheidungsfindung, Vorhersage und so weiter. Das heißt, es betrifft viel mehr kognitive Fähigkeiten und nicht nur eine einzelne. Und der zweite wesentliche Unterschied ist, KI kann lernen und kann sich selbst verbessern durch die Interaktion und durch Beispiele. Das konnte jetzt das Internet so auch nicht und der Taschenrechner erst recht nicht.
Okay, ja, das heißt, ich habe dich richtig verstanden, wenn du sagst, ja, wir sind tatsächlich an einem historischen Wendepunkt, weil all die Neuerungen, die es vorher gab, wie der Taschenrechner, das Internet oder meinetwegen auch während der Industrialisierung der Webstuhl, all das war nicht so transformativ, weil es nicht so ganzheitlich allumfassend Änderungen für uns bedeutet.
Ja, genau. Das wäre tatsächlich meine These und mit der stehe ich auch nicht alleine da. Ich halte das tatsächlich für in seiner Tragweite und in den Auswirkungen kann man das gar nicht überschätzen, meiner Ansicht nach.
Und das ist ja auch das Spannende, das irgendwie auch Beängstigende, was halt mit uns passiert. Wir benutzen jetzt, also KI gibt es natürlich schon wirklich sehr lange, aber seit vielleicht 2-3 Jahren ist künstliche Intelligenz so gut geworden, dass sie wirklich in unserem Alltag auch angekommen ist und wir das auch einfach benutzen möchten. Gibt es überhaupt schon irgendwelche messbaren Effekte, was jetzt mit uns neurobiologisch passiert, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir einfach immer mehr von unserem Denken an Systeme wie ChatGPT auslagern? Weiß man da irgendwie was schon?
Also es gibt zum Umgang mit Technik Erkenntnisse aus früheren Jahrzehnten und von der Einführung früherer technologischer Hilfsmittel. Speziell jetzt zum Umgang zwischen Mensch und KI und den Auswirkungen des Einsatzes und der Benutzung von KI gibt es tatsächlich noch keine neurobiologischen Studien. Aber wir können sozusagen die Erkenntnisse, die wir von früheren Entwicklungen kennen, extrapolieren. Beispielsweise ist naheliegend, dass wenn wir verstärkt einen Taschenrechner verwenden, dann geht natürlich irgendwann die Fähigkeit zum Kopfrechnen verloren, außer wir kultivieren sie speziell. Ein anderes Beispiel ist der vermehrte Einsatz von Navigationssystemen im Auto oder auch in Google Maps. Das führt nachweislich dazu, dass man schlechter darin wird, sich räumlich zu orientieren und Wege zu machen. Ja, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie früher, ich sage jetzt mal vor Smartphone und Google Maps an dem Urlaubsort waren, dann die ersten 1-2 Tage war der Weg vom Hotel zum Strand oder zum Restaurant, da mussten Sie sich extrem konzentrieren und so und ab dem 3., 4. Tag haben Sie den Weg dann gewusst, auch ohne Hilfsmittel. Jetzt ist es so, wenn Sie jetzt an dem Urlaubsort sind, dann benutzen Sie einfach jedes Mal Google Maps, dann kommen Sie jedes Mal zum Hotel oder zum Strand oder wo auch ins Museum, wo immer Sie hin möchten, aber sie erinnern sich nicht wirklich an den Weg, weil es keine Notwendigkeit dafür gibt. Und ein letztes Beispiel ist tatsächlich der sogenannte Google-Effekt, ja, der auch eingetreten ist mit der massenhaften Einführung und Verbreitung des Internets und eben Internetsuchmaschinen, dass Fakten und Faktenwissen nicht mehr im Gehirn abgespeichert werden, sondern nur noch, wo man das entsprechende Detail findet. Mhm. Ja, und sie merken sich also nicht mehr, wie viele Einwohner hat Uruguay, aber sie merken sich, na, das kann ich bei Wikipedia nachschauen. also das ist sozusagen vereinfacht ausgedrückt, was wir wissen von früheren technologischen Sprüngen oder Gimmicks oder Hilfsmitteln. Und Sie können das jetzt natürlich extrapolieren. Also wie gesagt, es gibt noch keine wirklichen neurobiologischen Studien zum Umgang mit ChatGPT, aber es ist naheliegend, dass die Fähigkeiten, die Sie jetzt an ChatGPT auslagern, dann natürlich sekundär verloren gehen. Mhm. Und hier müssen wir auch eine wichtige Unterscheidung machen zwischen einem sich entwickelnden, heranreifenden Gehirn, also von Kindern und Jugendlichen, oder einem bereits ausgereiften Gehirn. Wenn ich als Erwachsener, ich komme nochmal zum Navi zurück, wenn ich als Erwachsener gelernt habe, mich in fremden Umgebungen zu orientieren und ich verwende jetzt verstärkt Google Maps, weil es einfach bequem ist, dann geht zwar auch sozusagen, dann trainiere ich nicht weiter meine Fähigkeit, mich in unbekanntem Terrain zu orientieren, aber ich habe eine grundlegende Fähigkeit dafür und die wird nie komplett verschwinden. Wenn ich aber als Sechsjähriger schon immer nur Google Maps verwende, dann erwerbe ich diese Fähigkeit gar nicht erst. Und das hat natürlich schon Auswirkungen dann aufs Erwachsenenleben.
Ja, das heißt, es ist ja auch so, dass bei der KI oft die Regierung überhaupt nicht hinterherkommen, um regulativ einzuschreiten. Das heißt, wenn das auch noch nicht mal funktioniert, dann gibt es natürlich jetzt auch noch keine Studien dazu, was mit unserem Denken passiert, wenn wir vermehrt KI benutzen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja so, dass der Gehirn einfach wie ein Muskel ist, wenn man den seltener benutzt, in einem bestimmten Bereich vielleicht, in einem bestimmten Kontext, dann baut der auch einfach ab. Das heißt, aber es wäre jetzt auch nicht, ist nicht übertrieben zu sagen, dass KI uns ein bisschen verblöden lässt, ne?
Ja, also das hängt jetzt eben stark davon ab, wie wir mit KI umgehen. Also es gibt eine nicht neurobiologische, aber eine psychologische Studie tatsächlich, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Da wurden, ich glaube am MIT wurde die durchgeführt, da wurden Studierende in drei Gruppen eingeteilt und die sollten dann einen Text schreiben über irgendein Thema. Die eine Gruppe einfach nur tatsächlich hier mit Papier und Bleistift, beziehungsweise am Laptop, aber ohne Internetzugang. Die zweite Gruppe durfte Google benutzen zur Recherche und die dritte Gruppe durfte ChatGPT benutzen. Und wenig überraschend, die Gruppe, die den Text selber geschrieben hat und gar keine Hilfsmittel benutzen durfte, konnte sich hinterher am besten daran erinnern, was in dem eigenen Text drinnen steht und hatte das am besten gelernt. Und die Gruppe, die ChatGPT benutzt hat, die hatten oft gar keine Idee davon, was in dem Text eigentlich drinnen steht und konnten nur schlecht erinnern, Details und manche auch das große Ganze. Das ist natürlich wenig überraschend, aber das ist halt eben auch die Frage, wie benutze ich ChatGPT und wofür setze ich es ein? Wenn ich es einfach nur dazu einsetze, Texte zu generieren im Sinne von schreib mir einen Aufsatz über Karl den Großen und gib den dann so ab, ja, dann habe ich natürlich nichts dabei gelernt. Das sollte niemanden überraschen und dann trainiere ich natürlich auch nicht die Fähigkeit, Texte zu schreiben als auf einer Metaebene. Aber ich kann natürlich KI auch viel intelligenter einsetzen und ich darauf kommt es an und das wäre auch sozusagen mein Plädoyer, KI nicht benutzen, um jetzt komplett einfach das Denken auszulagern, sondern eher als kooperativen Denkpartner, als Co-Intelligenz eigentlich.
Du hattest ja vorhin auch zum Beispiel erwähnt, dass es frühere Errungenschaften gab, wie zum Beispiel die Webstühle. Ne? So. Das heißt, es gab ja schon immer einen Fortschritt und der hat bedeutet, dass die Menschen sich adaptieren mussten. Bei den Webstühlen war es halt so, dass die Menschen auch einen Verlust an Kompetenzen hingenommen haben. Das heißt, die haben vergessen, wie man diese Ware selbst herstellt. Dafür aber sind ja neue Kompetenzen hinzugekommen. Also die Menschen mussten lernen, wie man die Maschinen überwacht, wie man das wartet, die Logistik, die Organisation dieser Prozesse quasi navigieren. Ist es auch bei KI so, dass jetzt momentan sich unsere Kompetenzen vielleicht einfach etwas verschieben, dass wir eben einfach nicht mehr ganz so viel selber Texte machen? Wir lassen uns Dinge zusammenfassen, wir lassen für uns brainstormen und hier geht vielleicht ein bisschen Kreativität verloren, aber wir entwickeln uns dann hin in eine Fähigkeit, dass man einfach mehr lernt, die richtigen Fragen zu stellen, Inhalte gut zu analysieren und die dann auch zu kuratieren. Oder würdest du sagen, nee, das ist tatsächlich eher so, dass bestimmte Fähigkeiten wie Kreativität oder das kritische Denken wirklich verkümmern eher?
Auch da würde ich wieder ganz klar differenzieren, und zwar hängt es einfach vom Benutzer ab. Wie setze ich KI ein? Ja? Also in dem Beispiel von diesen MIT-Studenten, wenn ich einfach nur prompte, schreibe mir einen Text über das Thema XY und dann mache ich nichts weiter damit, dann habe ich damit gar nichts gelernt. Ja? Nicht inhaltlich und nicht, wie ich Texte schreibe. Aber wenn ich natürlich KI so als geistigen Sparringspartner einsetze. Ja, ich könnte ja beispielsweise auch erstmal selber einen Text schreiben. Also gerade im Bildungskontext ist das wichtig. Im beruflichen Kontext mag es nochmal anders ausschauen. Da ist es natürlich eine erhebliche Zeitersparnis, wenn wir nicht jeden Text immer wieder neu schreiben müssen. Aber gerade im Bildungskontext, in Schulen, in Universitäten, stellen Sie sich vor, als Schüler oder als Studierender, Sie schreiben erstmal den Text selbst und lassen ihn dann von ChatGPT bewerten und sagen dann, wie würde jemand, der das ganz anders sieht, betrachten? Oder was sind die Schwachstellen oder was könnte ich noch verbessern? Oder auch wenn Sie sich einen Text von ChatGPT generieren lassen, lesen Sie ihn durch, stellen Sie gezielte Nachfragen, stellen Sie kritische Nachfragen und bleiben Sie auch kritisch bei dem Inhalt. Und wenn Sie es in die Interaktion reingehen, dann verarbeiten Sie Informationen wieder viel tiefer, als wenn Sie einfach nur konsumieren und einfach nur die fertigen Antworten und Texte sozusagen passiv über sich ergehen lassen. Aber wenn Sie tatsächlich lernen, intelligente Fragen zu stellen, nachzufragen, Texte dann auch kritisch zu beurteilen und auch sozusagen ChatGPT als Lehrer verwenden im Sinne von, dass ChatGPT kritisch nachfragt oder Ihnen Fragen stellt, dann können Sie auch extrem viel damit lernen. Also ich würde weder pauschal sagen, es ist Segen oder Fluch, sondern es hängt wieder davon ab, wie wir das individuell einsetzen.
Das wäre der Idealfall, ne? Also wir haben all diese Tools als Hilfe zur Verfügung, aber wir verlassen uns nicht darauf, sondern wir benutzen das, um vielleicht bestimmte Dinge, die wir schon selbst mit unserer eigenen Denkleistung erarbeitet haben, nochmal zu überprüfen oder nochmal zu verbessern. So, das ist der Idealfall. Aber jetzt müssen wir auch realistisch sein und die Menschen sind ja auch faul. Die möchten ja auch konsumieren. Und wenn sie die Wahl haben, dazwischen aus eigener Denkleistung heraus etwas zu machen, und das ist mit einer gewissen Mühe und mit einer Anstrengung verbunden, oder es von einer Maschine machen zu lassen, dann ist ja natürlich, ist wahrscheinlich etwas realistischer, dass die Leute sich sagen, ja, komm, ich lasse das von ChatGPT machen. Oder im beruflichen Kontext ist es ja nicht immer nur eine Frage des Wollens oder der Einstellung, sondern auch eine Frage des Arbeitsdrucks und des Arbeitspensums, dass eben gesagt wird, heutzutage stehen euch all diese Tools zur Verfügung. Jetzt können unsere Teams noch ganz andere Sachen stemmen. Also ich weiß halt einfach nur nicht, im Idealfall wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir da so kritisch und so souverän mit umgehen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so umgesetzt werden wird. Ne?
Ja, also da sprechen Sie natürlich einen wichtigen Punkt ein. Also die Sache ist, zum einen besteht eben jetzt ganz klar der Auftrag an die Bildungseinrichtungen, dass die nachwachsende Generation, die muss von Anfang an den kritischen und den kreativen und sinnvollen und vernünftigen Einsatz dieser KI-Tools lernen und das nicht irgendwie verteufeln, sondern wirklich im Unterricht, wie benutze ich es sinnvoll, nicht einfach nur, indem ich mir Texte generieren lasse, Schreibfehler, sondern ich muss über die Texte drüber lesen, ich muss drüber nachdenken oder ich stelle gezielt dann Nachfragen, nicht einfach die erstbeste Antwort, die ChatGPT ausspuckt, so hinnehmen, sondern nachfragen, so als würde ich auch bei einem Lehrer nachfragen oder erstmal selber überlegen und dann ChatGPT benutzen, um kritische Fragen zu stellen oder um auf ganz neue Ideen zu kommen, die ich vielleicht noch nicht hatte. Und das kann man in der Schule trainieren und das kann man in der Schule vermitteln. Mhm. Und im Berufskontext ist es natürlich so, dass es da, da können Sie jetzt nicht mehr, nicht einfach jeden wieder in die Schule schicken, das ist ganz klar. Da ist es ein sehr wichtiges Hilfsmittel, das uns langweilige Arbeit abnimmt. Ich meine, machen wir uns nichts vor, in vielen Berufen ist jetzt nicht jeder Text, der geschrieben werden muss, so wichtig, dass wir da Stunden investieren möchten. Aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem nie einen Text einfach nur einmal generieren lassen, sondern ich würde da immer drüber lesen, würde versuchen, meine eigenen Gedanken oder meine eigene Färbung oder Beurteilung damit reinzubringen und würde vielleicht auch iterativ mit ChatGPT durch entsprechende Kritik und Feedback und Nachfragen den Text immer wieder schleifen, so dass er dann am Ende so ist, dass ich sage, okay, da bin ich damit zufrieden und das ist so, als könnte es von mir sein quasi und es ist ja dann auch durch die Interaktion ein Stück weit von mir, aber ich habe mir trotzdem Zeit gespart, weil wenn Sie nämlich einfach nur sozusagen immer die nächste, die erstbeste Version verwenden, dann tendieren die Sprachmodelle natürlich dazu, dass die Texte unheimlich glatt sind, ja, die haben keine Ecken und Kanten, da werden selten irgendwie Widersprüche oder Pro und Kontras beleuchtet und es fehlt auch völlig irgendwie Beurteilung und ethischer und sozialer Kontext. Und gerade auch im Journalismus ist natürlich so, sind solche Sachen wie kritische, ethische Einordnung, aber auch investigative Fähigkeiten, die fehlen ja auch den Sprachmodellen völlig. Deswegen sehe ich auch nicht, dass da, also ich glaube, dass vielleicht viele Texte einfacher und schneller geschrieben werden können, aber einen Leitartikel oder eine Hintergrundrecherche werden sie sicherlich selbst 99% der Arbeit haben und das letzte Prozent macht dann halt ChatGPT. Mhm.
Ja, gerade im Journalismus ist es ja so, dass da eigentlich die Aufgabe des Journalismus ist, dass man selbst Informationen verarbeitet und gewichtet und kritisch hinterfragt. Ne? Und wenn man da natürlich sehr viel ChatGPT und all diese anderen KI-Chatbots heranzieht, dann ist das natürlich irgendwie so ein bisschen kritisch. Ne? Dann verliert irgendwie der Journalismus auch so ein bisschen den Kern, ne? Dieses Selbstdenkende und Prüfende.
Ja, genau, klar. Aber es, wie gesagt, das entlastet ja nicht. Also das ist ja meine These, dass gerade, was Sie ansprechen, kritisches Denken, Hinterfragen, die richtigen Fragen stellen, sich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden zu geben, das ist ja, was Sie als Journalistinnen und Journalisten schon immer machen. Und wieso sollten Sie das jetzt plötzlich nicht mehr tun, nur weil Texte jetzt schneller zu generieren sind? Mhm. Also das sehe ich vielleicht unter Zeitdruck, aber das sehe ich jetzt nicht als generelle Gefahr. Das Gleiche gilt übrigens auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch da ist nicht jeder Text, der geschrieben wird, muss jetzt ein prosaischer Durchbruch sein. Ja, da werden auch viele langweilige Texte geschrieben. Denken Sie an Abstracts, also Zusammenfassungen von Veröffentlichungen oder an Drittmittelanträge oder an Einleitungen, die dann ja oft sehr ähnlich sind. Warum sollten Sie dazu nicht ChatGPT verwenden? Aber natürlich ersetzt es nicht, dass Sie sich inhaltlich damit auseinandersetzen und am Ende des Tages dafür gerade stehen, dass das, was da drinnen steht, halt auch den Fakten entspricht. Insofern trägt es zur Effizienzsteigerung bei, aber ersetzt mitnichten das kritische Denken oder das Hinterfragen. Das ist eben eine Sache des Trainings. Das ist jetzt keine neuen kognitiven Leistungen, aber kognitive Leistungen, die jetzt im 21. Jahrhundert eben extrem wichtig werden und deutlich wichtiger als Detailwissen auswendig zu lernen beispielsweise.
Für die Hörerinnen, Patrick und ich, wir tingeln immer so ein bisschen hin und her zwischen dem Du und dem Sie. Wir hatten, als wir in den Mails geschrieben hatten, waren wir noch beim Sie und wie es dann meistens so ist, dann wenn man dann ins Gespräch bekommt, dann geht man wieder aufs Du, aber ich glaube, mir ist es auch schon im Gespräch immer mal wieder passiert, dass ich dann irgendwie zu dir Du gesagt habe und dann war es wieder Sie. Genau. Patrick, genau, was können wir denn jetzt tun? Also du hast eben schon gesagt, das Gehirn ist ein Muskel. Ja, der muss benutzt werden. Wir müssen ChatGPT und Co. eher wie so ein Sparringspartner sehen. Ach so, erstmal genau, würde mich auch interessieren, bist du denn der Meinung, ist das irgendwie ein anderes Denken? Also sind wir dann eigentlich immer noch die Denkenden oder sind wir eher so die Kuratoren von Denkprozessen, die eigentlich jetzt Maschinen machen?
Nee, ganz klar, wir sind immer noch die Denkenden. Also es ist immer noch sozusagen eine offene Diskussion, ob Sprachmodelle wie ChatGPT und Co., ob die tatsächlich denken im Sinne, wie wir das definieren würden. Wobei Denken auch gar nicht klar, muss man sagen, in Hirnforschung und Psychologie wirklich definiert ist und was das in letzter Konsequenz bedeutet. Aber ich würde ganz klar sagen, dass ChatGPT und Co. sind zu erstaunlichen Leistungen fähig. Aber ich würde es noch nicht als Denken bezeichnen. Geschweige denn kritisches Denken, Reflexion, kreatives Denken. Das ist immer noch menschliche Domäne und das ist auch unsere Aufgabe. Sie können ChatGPT oder du kannst ChatGPT verwenden, um neue Ideen zu generieren, in der Interaktion interessante Gespräche und Dialoge führen und auf Ideen zu kommen, die du vielleicht vorher nicht hattest. Aber als universellen Problemlöser würde ich jetzt ChatGPT nicht sehen. Er kann Ansätze geben, um Probleme zu lösen, aber die Bewertung, welches Vorgehen ist denn jetzt sinnvoll, die ethischen Implikationen oder wie werde ich das dann im sozialen Kontext, wie kann ich das gesellschaftlich dann tatsächlich umsetzen, das wird die menschliche Domäne bleiben, weil sie eben auch nur Menschen, Stand jetzt, dazu in der Lage sind, emotionale Intelligenz zu haben, ja, also ein unmittelbares Feedback. Maschinen können zwar Emotionen erkennen und simulieren, aber sie können eben keine selber empfinden. Und das ist eben auch extrem wichtig, wenn es um wichtige Entscheidungsprozesse geht, sei es im gesundheitlichen oder im gesellschaftlichen Kontext oder in anderen kritischen Bereichen. Da möchten Sie, dass jemand die Entscheidung trifft, der ein gewisses Maß an Empathie hat, der die emotionalen und sozialen und ethischen Konsequenzen überblickt, und das ist mit Sicherheit nicht die KI.
Gibt es denn vielleicht irgendetwas, was wir sogar jetzt richtig kultivieren sollten, weil da tatsächlich so das wirklich Menschliche steckt und dann vielleicht auch die Zukunft des Menschlichen? Denn also jetzt sind ja schon nach einigen Jahren die KI-Systeme wirklich sehr ausgereift und das wird ja immer noch weitergehen. Ne? Das wird in 10 Jahren, kann sich glaube ich noch einfach niemand vorstellen, vielleicht noch nicht mal in 5 Jahren, wo wir dann stehen werden. Aber gibt es vielleicht für jemanden, der sich auf diese Zukunft mit KI an unserer Seite vorbereiten möchte, bestimmte kognitive Fähigkeiten, die eine KI zumindest in naher Zukunft wirklich einfach nicht simulieren und ersetzen kann? Weiß ich, Empathie, Intuition, also irgendwas, worin wir jetzt unsere Energie reinstecken können, damit wir quasi nicht vielleicht nur in der sanften Singularität bleiben und nicht in die Singularität kommen.
Ja, also das sind genau eigentlich die Fähigkeiten, die ich vorhin angesprochen habe, emotionale Intelligenz, Empathie, soziales Verständnis, auch kritisches Hinterfragen, kritisches Denken, Reflexion, ja, eben nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden sein, sondern kritisch hinterfragen, auch reflektieren, warum habe ich diese oder jene Entscheidung getroffen oder hätte man vielleicht auch ganz anders entscheiden können. Solche Denkmuster sich bewusst kultivieren, ich glaube, die werden extrem wichtig werden in Zukunft.
Und was meinst du, wo führt das Ganze hin? Jetzt gehen wir mal 10 Jahre in die Zukunft. Wie wird es da aussehen mit unseren kognitiven Fähigkeiten? Sind wir da schon, haben uns da in die völlige geistige Umnachtung gepromptet? Werden wir dann noch in der Lage sein, eine Mail zu formulieren? Haben sich da vielleicht auch unterschiedliche Gesellschaftsgruppen entwickelt? Jene, die sagen, wir wollen mit der Technik an unserer Seite leben und andere, die sagen, nein, wir wollen menschlich bleiben. Also was glaubst du, wird in 10 Jahren, wie wird die Welt da aussehen?
Ja, ich glaube, dass man es nicht per se sagen kann. Ich glaube, dass es breite gesellschaftliche Gruppen gibt, die vielleicht wirklich bestimmte kognitive Fähigkeiten eingebüßt haben, weil sie eben rein passiv konsumieren. Ich glaube aber insgesamt, dass die positiven Effekte vermutlich überwiegen werden. Ja? Also ich glaube, dass gerade im akademischen Bereich, im Bildungskontext, dass da extrem viele Chancen liegen. Ich glaube, dass da KI tatsächlich zu einem Kooperationspartner wird, zu einem Co-Agenten, ja, mit dem wir völlig selbstverständlich interagieren und der uns Fragen beantwortet, die wir früher vielleicht nicht beantwortet bekommen hätten, ja, und der uns viele geistige Routine-Tätigkeiten abnimmt, der uns aber sozusagen nicht von der Verantwortung und der Reflexion entlastet. Also das wäre so das Idealbild, und ich glaube, dass da in 10 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass KI nahezu in fast jedem Beruf eine Rolle spielt, und es ist eben jetzt die Aufgabe aufzuklären, und jetzt ist die Aufgabe, die zukünftige Generation in den Schulen und in den Universitäten im kritischen und aber auch offenen und neugierigen Umgang damit zu schulen und auch eben gesellschaftlich die Leute, die jetzt halt nicht mehr in die Schule gehen oder an die Uni, auch da müssen wir breit sozusagen aufklären und sagen, gut, passt auf, verwendet's nicht nur rein passiv oder um euch Arbeit abzunehmen, sondern was kann man denn zum Beispiel noch damit machen. Also es ist auch, es kann zum Beispiel auch spannend sein, sich zu überlegen, wofür kann ich den ChatGPT noch einsetzen, ja? Als Sprachlehrer zum Beispiel. Es war noch nie so einfach, eine Fremdsprache zu lernen wie jetzt. Es werden die einen sagen, ja, braucht man doch gar nicht mehr wegen den Übersetzungstools.
Ja, genau.
Aber sie lernen natürlich, wenn sie eine Sprache lernen, nie nur die Sprache, sondern auch immer die Kultur und ein ganz neues System, wie man die Welt auch in Kategorien einsortieren kann. Und allein sozusagen, um geistig flexibel zu bleiben und als sportliche Aufgabe, ist natürlich Fremdsprachenlernen Gold wert. Und Sie können ChatGPT als Sprachlehrer verwenden. Sie können sich Vokabeln abfragen lassen. Sie können Dialoge in der Fremdsprache mit ChatGPT führen auf jedem Schwierigkeitslevel, ja, können sich verbessern lassen. Also die Möglichkeiten, die sind noch gar nicht absehbar. Und ich glaube, darum geht es auch. Wir verengen zu sehr auf, naja, wir stellen irgendeine Frage und er gibt die Antwort, oder wir sagen, schreib mal den Text und er schreibt den Text. Aber ich glaube, da fängt es erst an, interessant zu werden. Was kommen für Möglichkeiten danach? Und was kann ich noch mit den Sprachmodellen machen?
Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin alleine schon, was im nächsten Jahr rauskommen wird an neuen KI-Software-Tools. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt nochmal zum Abschluss, du hast natürlich auch schon wirklich viele Punkte genannt, wie wir KI an unserer Seite nutzen können, ohne dass wir dabei verblöden. Aber ich möchte dich bitten, dass du trotzdem nochmal unseren HörerInnen etwas zum Schluss mitgibst, was sie tun können, um kluge Menschen zu bleiben in einer Welt voller Maschinen, die irgendwie scheinbar alles besser können.
Als allererstes haben Sie keine Angst. Ja? Seien Sie nicht ängstlich, sondern seien Sie neugierig und offen, und probieren Sie es aus und überlegen Sie sich, was könnte ich alles, was könnten Anwendungsfelder sein. Bleiben Sie kritisch, seien Sie kein passiver Konsument, sondern benutzen Sie es aktiv, wie ich schon sagte, als geistigen Sparringspartner. Denken Sie immer zuerst selbst und fragen dann die KI. Versuchen Sie auch mal einfach einen Text selber zu schreiben und dann die KI bewerten zu lassen. Setzen Sie es als interaktiven Lernpartner ein, und kultivieren Sie sich die Fähigkeit, kritisch zu denken, zu hinterfragen. Macht die Antwort Sinn? Könnte das vielleicht auch ganz anders sein? Passt es mit dem, was ich weiß? Stimmt es überein oder ist es abstrus? Und vor allem kultivieren Sie sich die Fähigkeit, auch die ethische Dimension und auch den sozialen Kontext mitzudenken und es einzuordnen bei wichtigen Entscheidungen und die nicht einfach an die KI zu delegieren.
Patrick, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses wirklich tolle, spannende Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Liebe HörerInnen, vielen, vielen lieben Dank auch, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch vielleicht noch ein paar Sekunden nehmt von eurer Zeit, indem ihr unseren Kanal abonniert und uns auch eine gute Bewertung hinterlasst. Aber ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, denn das hilft unserem Podcast natürlich auch weiter. Schreibt uns auch gerne eure Kommentare zum Thema. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bedenken, was KI-Tools mit eurem Denken anstellt, weil ihr es wirklich schon sehr viel benutzt? Fragt ihr euch, ob ihr euch dazu hilflosen Schwachmaten entwickelt, dass vielleicht irgendwie die ganze Welt zusammenbricht würde, wenn es plötzlich nicht mehr diese ganzen KI-Tools geben würde? Oder steht ihr dem Ganzen ganz gelassen gegenüber? Schreibt uns das sehr gerne unten in die Kommentare rein. Ich sage damit für heute Tschüss. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für euer Interesse. Und wir hören uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin euch alles Gute. Tschüss.